Jesus kommt und wir wissen alle, dass Jesus kommt und Jesus kommt sehr bald. Und das wissen wir alle und wir freuen uns alle auf die Zeit, wo Jesus sehr bald wiederkommen wird. Und das ist jetzt der dritte Teil einer Predigtserie, die ich ausgearbeitet habe. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Kann ich überhaupt etwas tun, um gerettet zu werden? Oder wir können auch fragen, was tut eigentlich Gott, um uns zu retten? Hat Gott irgendwelche Vorkehrungen getroffen, uns zu retten? Wir können ja sagen. Gott hat für uns einen Erlösungsplan ausgearbeitet und Gott hat in diesem Erlösungsplan auch bestimmte Eckwerte gesetzt, wo wir uns am Ablauf des Erlösungsplans orientieren können. Gott lebt nicht von der Hand in den Mund. Gott erfüllt alle seine Voraussetzungen zeitgerecht, genau, und das wollen wir heute auch anschauen. Die Weltgeschichte, wie auch die Erlösungsgeschichte, läuft genau nach Plan ab. Und Gott tut nichts, er sage es vorher seinen Knechten, den Propheten. Schon bevor, dass Gott die Welt geschaffen hatte, wusste er ganz genau, wie dieser Erlösungsplan ablaufen sollte. Er wusste alles. Gott ist allmächtig von Ewigkeit, allwissend von Ewigkeit, ist allmächtig in alle Ewigkeit, ist allwissend in alle Ewigkeit. Gott wusste genau, was geschehen werde. Deshalb hat er auch diese Erde geschaffen, in der Art, wie er sie geschaffen hat. Das Wichtige für uns heute ist, dass wir erkennen, dass wir bereit sein müssen. Die Erfahrung, die Elian erzählt hat, passt so gut zu dieser Predigt. Ich danke dir dafür. Genau das ist das Thema. Wir müssen bereit sein. In diesem ganzen Ablauf der Geschichte hat Gott uns immer wieder eben diese Eckwerte gezeigt. Einer der Eckwerte ist ein Patriarch aus grauer Urzeit, der einen hochsignifikanten Namen hatte. Er hieß Methuselah. Was heißt jetzt Methuselah? Jetzt komme ich wieder zu euch. Passt auf. Weiß jemand, was Methuselah heißt? Weiß jemand, was Methuselah heißt?
Im Jahr, wenn die Flut kommt.
Das ist das Resultat, das ist nicht die Bedeutung des Namens, aber das Ziel war schon das. Methuselah heißt, wenn er stirbt, geschieht's. Wer von euch würde seinem Sohn oder seiner Tochter sagen, den Namen geben, wenn er stirbt, geschieht's? Wenn er stirbt, geschieht's, geh mal in den Keller und hol mal ein Kilo Kartoffeln. Ein komischer Name, nicht wahr? Aber Methuselah war der älteste Sohn von Henoch. Henoch war der erste Prophet, den wir in der Bibel kennen. Und Henoch war ja auch der erste Mann, der in den Himmel aufgenommen wurde von Gott. Also Henoch war ein Prophet, hatte eine besondere Beziehung zu Gott und Gott sagt seinem Henoch, es steht nicht in der Bibel, aber das können wir ableiten, gib deinem erstgeborenen Sohn diesen und diesen Namen. An anderen Stellen in der Bibel sehen wir das auch bei Hosea, wo Gott zu Hosea sagt, gib deiner Tochter diesen Namen, gib deinem Sohn diesen Namen. Also, Gott sagt dem Henoch, gib deinem ersten Sohn den Namen, wenn er stirbt, geschieht. In diesem Namen ist natürlich eine Botschaft. In diesem Namen ist natürlich ein ganz bestimmter Zweck. Methuselah bedeutet, wenn er stirbt, geschieht es. Ist das nicht ein etwas komischer Name? Dieser Name hat aber auch einen Aufruf, sich für ein kommendes Ereignis vorzubereiten. Aber es gibt noch einen anderen Mann und dieser Mann heißt Noah. Und interessanterweise ist der Noah der Enkel von Methuselah. Also wir haben Enoch, wir haben Methuselah, da haben wir einen anderen und dann haben wir den Noah. Und dieser Noah, das war ja auch ein Prophet, weil Gott kommt zum Noah und sagt ihm, bau eine Arche. Und wie lange hast du Zeit, diese Arche zu bauen? 120 Jahre. Während dieser 120 Jahren hast du den Auftrag, die Arche zu bauen, bis sie fertig ist, aber auch den Leuten zu sagen, bereitet euch vor, seid bereit, um in dieses Schiff hineinzutreten. Und dann im 120. Jahr des Bauens der Arche passiert etwas. Methuselah stirbt. Wir wissen, wenn er stirbt, geschieht's. Im gleichen Jahr, als Methuselah stirbt, wird die Arche fertig gebaut. Zwei Sachen auf einmal. Wie lange hat Methuselah gelebt? 969 Jahre, ja. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. 969 Jahre hat Methuselah gelebt. Und in welchem Jahr Noahs kam die Sintflut? 400. Altersjahr von Noah kam die Sintflut. Also, wir sehen, Gott gibt uns, Gott spricht mit uns, er setzt die Eckwerte. Wir haben also zwei Männer. Der eine war ein Zeugnis für die damalige Menschheit und durch seinen Namen und der andere durch sein Werk. Also, die Leute konnten beobachten, wie der Methuselah älter und älter und älter wurde, also der Zeitpunkt seines Todes nahte. Sie konnten gleichzeitig beobachten, wie die Arche größer und größer und größer wurde und am Schluss die Dachsparren draufgelegt wurden, Konterlattung, die Lattung und die Ziegel. Und dann war es fertig. Und dann stirbt Methuselah. Zwei Zeugen. Gott hat gesagt, richte nie, ohne dass du zwei oder drei Zeugen hast. Und Gott hält sich an die Worte, die er uns sagt, genauso für sich selbst. Oder? Aber zwei Zeugen haben wir, könnte es sein, dass es noch einen dritten Zeugen gibt. Jetzt muss ich jemand fragen, jetzt frage ich einmal die Kinder, wo sind die Kinder? Die sind jetzt weit weg, also muss ich jetzt die Erwachsenen fragen, wo der dritte Zeuge sein könnte. Nehmt mich jetzt Wunder. Wo seht ihr den dritten Zeugen? Also hier sehen wir den Noah. Hier sehen wir seine Familie. Hier sehen wir das Volk, das ganze Volk. Und was macht dieses Volk? Wir sehen es an dem.
Es spottet.
Also hier ist das Volk und es spottet. Wo sehen wir jetzt das dritte Zeichen? Das ist nämlich spannend.
Die Tiere.
Bravo, sehr gut. Wir sehen die Tiere. Warum die Tiere?
Weil sie gerettet werden. Also Gott schaut für die Tiere, dass sie ins Boot kommen.
Genau. Wir sehen hier die Tiere. Leider sieht man es zu wenig gut. Es sollte noch ein bisschen dunkel sein. Und hier sehen wir, wie dann die Tiere, hier wären die Elefanten, da die Löwen und so weiter, die kommen schön zwei für zwei, für zwei, für zwei, für zwei, für zwei und gehen hier in die Arche von selber. Niemand treibt sie, niemand holt sie. Ein absolutes Schauspiel, ein Wunder. Hier kommen sie ganz alleine. Und hier sehen wir eine Gruppe von Schafen. Hier würden wir noch eine Gruppe von Ziegen sehen. Die reinen Tiere kamen 7 mal 2 und die unreinen Tiere, die kamen 1 mal 2. Und das ist ein Schauspiel. Das war das dritte Zeichen. Zwei oder drei Zeugen brauchst du für ein Gericht. Und wir befinden uns ja hier in einem Gericht. Die Botschaft von Methuselah und die Botschaft von Noah, das waren ja Botschaften der Gnadenzeit. Sie hatten 120 Jahre Gnadenzeit. Und Gott gibt ihnen noch kurz, ganz, ganz, ganz kurz, bevor Noah und seine Familie in die Arche ging, gibt er ihnen das dritte Zeichen. Also geht hinein, geht in diese Arche. Wenn diese Tiere selber kommen, dann ist das doch ein Zeichen, dass ihr auch hineingehen sollt. Wie die Geschichte ausging, das wissen wir. Also, wir hatten da drei Zeichen. Gott hält sich an diesen Zeitplan, Gott hält sich an die Eckwerte. Das ist so etwas Gewaltiges, etwas Wunderbares. Oder wir hatten auch Jakob und seine Familie, die gingen ja nach Ägypten. Und Gott sagt zum Abraham, oder hatte gesagt zum Abraham, deine Nachkommenschaft, die muss zwar nach Ägypten, aber nach 400 Jahren werde ich sie wieder rausholen aus der Gefangenschaft und ich werde sie wieder zurück ins gelobte Land führen. Und genau nach 400 Jahren musste Moses zum Pharao gehen und dem Pharao sagen, lass dieses Volk gehen. Moses musste nicht nur dem Pharao sagen, lass dieses Volk gehen, sondern Moses musste auch dem Volk Israel sagen, macht euch bereit auf die Stunde X. Die Stunde X steht vor der Tür und ihr sollt bereit sein. Macht euch bereit. Oder die Juden, die hatten ja einen König, die hatten Könige und Richter und so weiter, oder? Und die waren nicht treu. Und deshalb hat sie Gott in die Gefangenschaft nach Babylon geführt. 70 Jahre hatte Gott dem Jeremia gesagt, ist mein Volk in Babylon in der Gefangenschaft. Nach 70 Jahren werde ich sie wieder rauslösen aus Babylon. Und genau nach 70 Jahren wurde das Volk Israel durch Esra wieder zurückgeführt nach Jerusalem. Oder Daniel wurde gesagt, dass nach 69 Wochen oder 483 Jahren der Gesalbte Jesus getauft werden sollte. Und genau nach 483 Jahren kam Jesus und wurde im Jordan getauft. Die Zeit stimmt. Oder Daniel wurde auch gesagt, dass der Gesalbte nach 3,5 Jahren ausgerissen werden sollte. Und genau nach 3,5 Jahren wurde Jesus gekreuzigt. Die Zeit stimmt. Immer die Zeit stimmt. Gott hat noch andere Zeitangaben in der Bibel. Zum Beispiel, wir alle kennen die Geschichte von Josef, als er im Gefängnis war mit dem Mundschenk und mit dem Bäcker. Beide hatten von Gott einen Traum bekommen, dass sie der eine nach drei Tagen wieder in sein Amt eingesetzt würde und der andere nach 3 Tagen hingerichtet werden sollte. Nach 3 Tagen wurde das erfüllt. Wir kennen die Geschichte mit den 7 fetten und den 7 mageren Kühen. Die Geschichte wurde erfüllt. Wir kennen die Geschichte mit Israel und der Wüstenwanderung. Weil sie nicht treu waren, mussten sie so viele Tage, wie die Kundschafter in Palästina spioniert hatten, mussten sie nachher dafür in der Wüste herumwandern. Und genau nach 40 Jahren überquerten sie den Jordan zurück ins gelobte Land. Oder die 3,5 Jahre Trockenzeit zur Zeit Elias. Genau nach 3,5 Jahren begann es wieder zu regnen. Oder Jesus war 40 Tage in der Wüste. Das hat einen direkten Zusammenhang mit 40 Jahre Wüstenwanderung. Also die Zeiten werden immer erfüllt. Jesus gibt uns, Gott gibt uns, der Heilige Geist führt uns genau nach Fahrplan, genau nach den Vorsehungen Gottes. Nun, bis jetzt bezogen sich die Prophezeiungen immer auf diese Erde. Wenn Gott dem Methuselah sagte, wenn er stirbt, geschieht's, und die Sintflut kam, dann konnten alle Menschen sehen, es regnet, das Wasser steigt, und sie konnten auch spüren, wir ertrinken alle. Also es war etwas Konkretes. Oder wenn Gott sagte, in der Mitte der Woche würde der Gesalbte ausgerottet und Jesus nach 3,5 Jahren gekreuzigt, dann konnten alle Bewohner von Jerusalem, alle aus dem Gebiet von Juda, alle, die dort in der Umgebung waren, sehen und merken, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Das war konkret, das war konkret, das war erfahrbar. Nun, die Frage. Wie steht es aber mit der Reinigung des Tempels? Gott hatte ja dem Daniel gesagt, nach 2300 Jahren soll der Tempel gereinigt werden. Erste Frage, gibt es noch einen Tempel in Jerusalem? Gibt es nicht, oder? Gott hat dafür gesorgt, wir haben Bibelstunden mit einer Gruppe von evangelikalen Leuten und während diesen Bibelstunden ist schon erklärt worden von den Evangelikalen, Gott wird einen neuen Tempel bauen in Jerusalem. Aber Gott hat vorgesorgt, Gott hat die Al-Aqsa-Moschee an den Tempelort bauen lassen, so dass es nie mehr dazu kommen wird, dass ein neuer Tempel in Jerusalem gebaut wird. Also, wenn Gott sagt, dass der Tempel nach 2300 Jahren gereinigt werden soll, wo ist dann dieser Tempel? Im Himmel. Der Tempel ist im Himmel. Jetzt, zweite Frage. Haben wir auf der Erde ein Zeichen, welches uns einen Hinweis gibt, dass am Ende der 2300 Jahre, also am 22. Oktober 1844, im Himmel etwas geschah? Haben wir ein Zeichen? Bis jetzt bei Methuselah wussten wir, da ist die Sintflut gekommen. Das hat man gespürt. Die ganze Zivilisation ist umgekommen. Als Jesus gekreuzigt wurde, hat man gesehen. Oder? Aber jetzt bei diesen 2300 Abend und Morgen haben wir ein Zeichen. Ich persönlich bin der Überzeugung, wir haben das. Allerdings ist es nicht so offensichtlich, wie wir uns das vorstellen. Und für viele oder für die meisten von uns wird das bis heute auch nicht so wahrgenommen. Ich muss zu dieser Sache noch etwas sagen. Ich persönlich, ich bin ja als Adventist aufgewachsen und ich habe mich eigentlich immer über unsere Pioniere geschämt. Ich habe immer gedacht, ach, so ein Mist. Oder dass die einfach sagen konnten, Jesus kommt und dann ist er gar nicht gekommen, oder? Und das war für mich ein Problem, oder? Aber seitdem, dass ich das erkannt habe, um was es geht, dass wir eben auch auf dieser Erde ein Zeichen haben, dass da oben etwas geschehen ist, seitdem bin ich so glücklich, ist alles abgelaufen, wie es abgelaufen ist. Wir wissen, dass der Opferdienst und der Tempel ein Sinnbild auf Jesus hin waren. Als Jesus auf dieser Erde war, bewegte er sich hier im Vorhof, sinnbildlich. Wir haben hier den Vorhof und wir haben hier die Stiftshütte. Die vordere Hälfte der Stiftshütte ist das Heiligtum, der hintere Teil ist das Allerheiligste. Und als Jesus hier auf dieser Erde war, bewegte er sich hier. Und als er gekreuzigt wurde, wurde er hier, auf diesem Altar, wurde er geopfert. Wenn der Priester das Opfer gebracht hatte, ging er mit dem Blut ins Heiligtum. Wir sehen hier, nimmt er das Blut und bringt das ins Heiligtum. Als Jesus gestorben war und auferstand, ging er mit seinem eigenen Blut auch ins Heiligtum. Aber nicht in das irdische Heiligtum, weil dieses wurde ja durch das Zerreißen des Vorhanges wurde es ja entheiligt. Also er trat hinauf in den Himmel, in eine neue Abteilung des Tempels, nämlich in das Heiligtum. Nun, vor 2000 Jahren, als Jesus gekreuzigt wurde und auferstand und zum Vater ging, war das begleitet mit einer heftigen und schweren Krise unter den Jüngern. Ihr Meister war verhaftet worden, war gestorben, und die Hoffnungen, die die Jünger hatten, nämlich dass Jesus der König der Juden sein würde, hatte sich verflüchtigt. Diese Hoffnung war einfach weg und die Enttäuschung war so tief und so perfekt. Und die Jünger, die hatten so Angst nach der Hinrichtung von Jesus, dass sie hingingen und sich versteckten und nicht mehr aus den Löchern krochen. Sie hatten kulturell, die Jünger, die hatten kulturell ein ganz falsches Bild von Jesus, obwohl sie 3,5 Jahre mit ihm gelebt hatten. Jesus wollte nämlich die Juden nicht von den Römern befreien, sondern er wollte die Juden ins neue Eden führen. Gott zeigte ihnen aber später durch Stephanus, wo Jesus wirklich war. Wo war Jesus wirklich? Er war hinaufgegangen ins Heiligtum. Und Gott, Jesus selbst, zeigt uns in der Offenbarung im ersten Kapitel, wo er wirklich stand nach seiner Himmelfahrt. Er stand mitten unter 7 Leuchtern. Und in dieser Zeit des Überganges waren seine Jünger in einer tiefsten Depression. Und ich glaube, das Zeichen des Eintritts von Jesus ins Heiligtum, also der Wechsel vom Vorhof ins Heiligtum, wurde hier erlebt als eine tiefe Krise unter den frühen Christen. Am Ende der 2300 Jahre, also 1844, hatten die damaligen Adventisten, wie ehemals die Jünger auch, falsche Erwartungen. Für die Menschheit von damals war die Erde immer noch der Mittelpunkt des Universums. Des Universums und auch unseres Sonnensystems. Alles drehte sich nur um die Erde und die Erde war eigentlich das, was das Universum ausmachte. Ja. Deshalb dachten unsere Vorfahren, Jesus kommt in unsere Erde. Unsere Erde ist das Heiligtum und wird dieses Heiligtum reinigen. Aber es war ja nicht so. Und heute sind wir geistlich noch nicht sehr, sehr, sehr viel weiter. Weil für die meisten Christen ist der Erlösungsplan auf unsere Welt ausgerichtet. Aber Paulus schrieb an die Korinther, dass wir ein Schauspiel sind der Welt und den Engeln. Und in Epheser 3, Vers 9 und 10 schreibt Paulus und sagt ganz deutlich, um was es geht. Nämlich, dass das, was bei uns geschieht, den Gewalten und Mächten der Himmelswelt ein Zeugnis geben sollte. Die Bewohner anderer Welten und die Engel, das sind die Bewohner des Kosmos, des Universums. Es geht also um das gesamte Universum, und vielleicht noch viel, viel mehr als nur um uns, nämlich um das Universum. Früher dachte ich, hey, als die Russen da den ersten Satelliten hochgeschossen hatten und nachher die Amerikaner und nachher immer weitere Satelliten rausgeschossen wurden ins unendliche Universum und man nicht sicher wusste, ob die jemals zurückkommen, dachte ich immer, hey, wie kann denn das sein, dass Gott das akzeptiert, dass sündige Satelliten von sündigen Menschen in sündiger Absicht ins heilige Universum rausgeschossen werden. Aber es ist eben nicht so. Die Sünde hat ja im Universum begonnen. Also ist auch das Universum verunreinigt. Nicht nur wir auf dieser Erde, auch das gesamte Universum ist verunreinigt. Deshalb sind wir ein Beispiel den Menschen im Universum und deshalb ist Jesus nicht nur für uns gestorben, sondern für das gesamte Universum, dass es gereinigt werde. Oder? Die Enttäuschung der frühen Adventisten war so riesig und war so groß, weil Jesus nicht zur Erde zurückgekommen war. Genauso wie die Jünger durch eine tiefe Enttäuschung gehen mussten, um zur Erkenntnis zu kommen, dass Jesus seinen Wirkungsort vom Vorhof ins Heiligtum verlegt hatte, so mussten unsere Pioniere auch durch eine tiefe Enttäuschung hindurch, um zu verstehen, dass Jesus nun den vorletzten Schritt des Erlösungsplanes, nämlich den Gang vom Heiligtum ins Allerheiligste vollzogen hatte. Jesus Christus hatte vom Heiligtum ins Allerheiligste gewechselt. Vom Ort des Dienstes und der Anbetung an den Ort des Gerichtes. Die schwere Enttäuschung der Milleriten und unserer Pioniere, die Krise hier auf Erden, glaube ich, war das Sichtbare, das Fassbare, das Erfahrbare Zeichen des Wechsels Jesu aus dem Heiligtum ins Allerheiligste. Also, Es ist nicht nur im Himmel oben etwas geschehen, es ist auch bei uns auf der Erde geschehen. Jesus führt uns, er hat seine Eckpunkte, er hat seine Zeittafel, er hat seine Agenda. Und alles geschah genau zur vorgelegten Zeit. Übrigens, der 22. Oktober 1844 war ein besonderer Tag. Das war nach dem Kalender der Karär, der große Versöhnungstag, den die Juden jedes Jahr feiern sollten. Und Gott hat über die Sekte, die jüdische Sekte, der Karär, diesen Zeitplan erhalten bis heute. Kurz nach 1844 hat auch die Sekte der Karär ihre Kalenderzählung aufgegeben. Interessant, interessant. Gott hat diese Sekte erhalten, um uns zu sagen, der 22. Oktober 1844 ist etwas. Also, Gott hat aber seit 1844 nicht aufgehört, sein Volk zu führen. Es gibt zwar keine Prophetie mehr, das ist so, oder? Keine Zeitprophetie mehr, aber Gott hat uns weitergeführt und er führt uns immer weiter. Auch heute hat er für uns Wegmarken gegeben. Aber wir müssen sie suchen, wir können sie aber auch finden. Zum Beispiel hat er Ellen G. White 1844 in einer mehrstündigen Vision gezeigt, was geschehen sollte. Und das können wir heute alles lesen, wenn wir den großen Kampf lesen. Aber wir müssen ihn lesen. Wir müssen hineingehen und ich empfehle ab Kapitel 19, 16 oder 19 zu beginnen. Weil wenn man mal früher liest, ist alles hochinteressant, betrifft aber nicht so unsere letzte Zeit. Und dann hört man zu früh wieder auf zu lesen. Also beginnt beim Kapitel 16 oder 19 den großen Kampf zu lesen. Mit größtem Gewinn werdet ihr das lesen und das wird euch die Augen öffnen. Sie schreibt da, die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken und die Hand des Spiritismus zu erfassen. Sie werden über die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung wird jenes Land den Fußstapfen Roms folgen und die Gewissensrechte mit Füßen treten. Gott tut nichts, er sage es zuerst seinen Knechten, den Propheten. Hier haben wir, wer kennt den? Reagan. Hier haben wir mit dem Vater Bush und hier haben wir den letzten Präsidenten. Mit Reagan hat diese Prophezeiung begonnen, erfüllt zu werden. Reagan war der Präsident, der mit dem Vatikanstaat volle diplomatische Beziehungen aufgenommen hat. Das war früher nie möglich. Es war nie möglich. Und er hat das fertiggebracht, ohne den Kongress zu fragen, ohne das Repräsentantenhaus zu fragen, hat er das gemacht und das wurde nachher einfach stillschweigend hingenommen. Nach dem ersten Irakkrieg hat dieser Mann, übrigens alle drei Freimaurer, hat dieser Mann begonnen, von der neuen Weltordnung zu sprechen. Und dieser, das wissen wir alle, der berühmte Spruch, was erlebst du, wenn du dem Papst in die Augen schaust? Sag mir, was er gesagt hat.
Dann sieht er Gott. Dann sieht er Gott.
Genau, dann sieht er Gott. Wow. Wow. Noch ein anderes Beispiel. Indem die protestantischen Kirchen die Gunst der Welt gesucht haben, hat falsche Nächstenliebe ihre Augen verblendet. Sie können nicht einsehen, warum es Unrecht sein sollte, von allem Bösen Gutes zu denken und als unausbleibliche Folge werden sie schließlich Böses von allem Guten glauben. Anstatt den einst heiligen, übergebenen Glauben zu verteidigen, entschuldigen sie sich nun sozusagen bei Rom wegen ihrer lieblosen Beurteilung dieses Glaubens und bitten darum, ihren blinden Eifer zu verzeihen. Denkt dran, das wurde 1884 geschrieben. Ab 1884 geschrieben. 1884 hatte Ellen G. White diese Vision. Über 120 Jahre. Hä? Ja, denkt dran. Oh. Nun, ein Zitat vom lutheranischen Bischof von Finnland, Bischof Eero Huovinen, und er war an einem eucharistischen Kongress in Italien, im Süden von Italien. Und dort hat er zur katholischen Kirche gesprochen. Und da sagt er, wir finnischen Lutheraner wollen der katholischen Kirche Christi angehören. Zusammen mit unseren katholischen Schwestern und Brüdern beten wir darum, eins zu werden in Christus. Mit ganzem Herzen wünsche ich mir, jenen Tag vorwegnehmen zu können, an dem Lutheraner und Katholiken wieder auf sichtbare Weise vereint sind. Was heißt das? Tut uns leid. Wir haben schwer gesündigt. Wir haben die katholische Kirche verlassen. Wir sollten das alles rückgängig machen. Wir kommen zu dir zurück. Oder jetzt, wie man diesen Namen ausspricht, weiß ich nicht. Ich sage jetzt einfach irgendetwas, oder? Michael Semlin, in All Roads Lead to Rome, die protestantische Reformation in Britannien, also die anglikanische Kirche, um diese Kirche geht es. Die protestantische Reformation in Britannien wurde nun durch die sichtbare Kirche, die anglikanische Kirche, aufgegeben und wird weit herum als tragischen Fehler angesehen. Oder in unserem deutschen Sprachbereich, Patrick Tschui, die Alphawelle, bereits im Jahre 1999 schrieben Vertreter von 15 evangelischen Kommunitäten und Vereinigungen in Deutschland an den Papst und teilten ihm mit, sie würden ihn als Sprecher der geeinten Christenheit anerkennen. Also, was heißt das alles? Was heißt das alles? Das heißt doch nichts anderes, als dass man gerne beim Papst unter die Bettdecke schlüpfen möchte. Das heißt nichts anderes, als dass man beim Papst unter die Bettdecke schlüpfen möchte. Und hier sagt Jesus in Offenbarung 14,3, dass die Erlösten diejenigen sind, die sich mit Frauen, also mit anderen Gemeinden und anderen Lehren nicht befleckt haben. Denn sie sind jungfräulich rein, heißt es, Offenbarung 14,3. Also, wenn wir als Gemeinde unsere Bestimmung und wir als Adventgemeinde, wir sind nicht irgendeine Gemeinde. Wir sind eine prophetische Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, die wir in der Offenbarung finden. Von uns steht in der Offenbarung. Wenn wir gleiche Tendenzen machen, und jetzt kommt mir noch in den Sinn, was sagte das Volk Israel zu Samuel, als sie einen König haben wollten? Gib uns einen König, damit wir gleich sind wie die Heiden. Damals schon. Und das ganze Alte Testament uns gegeben, nicht wegen der Geschichte, das auch, aber damit wir sehen, wie das Volk Israel immer wieder abgefallen, jahrhundertelang immer wieder abgefallen ist, bis zur endgültigen Verwerfung. Und im Alten Testament, studiert das Alte Testament, lest Josua, lest Richter, lest Samuel, lest Könige, lest die Chronik. Dort werdet ihr sehen, wie wir uns als Adventgemeinde nicht entwickeln dürfen. Nicht entwickeln dürfen. Wir dürfen beim Papst auch indirekt, indem wir über andere protestantische Vereinigungen, wo wir Mitglieder sein können und sind zum Teil, nicht unter die Bettdecke kriechen. Das ist Hurerei. Das ist Hurerei. Oder hier noch das neueste Beispiel aus meinem Mikrokosmos. Das ist die Kirche von Flamatt hier. Die Kirche von Flamatt. Und das ist da die Straße, da geht man nach Flamatt und da geht man weg, oder? Und dieser, der Pfarrer von Flamatt, letzten Sommer hat er eine Reise, eine Pilgerreise nach Assisi organisiert. Als reformierter Pfarrer, protestantischer Pfarrer, hat er eine Reise nach Assisi organisiert für Protestanten und Katholiken. Was macht man auf einer Pilgerreise?
Meditieren und beten.
Genau. Auf einer Pilgerreise, da meditiert man und da betet man. Aber wenn man als Protestant an einen katholischen Wallfahrtsort geht, zu wem betet man dann? Über wen meditiert man dann? Assisi, das ist der Wallfahrtsort, einer der sieben heiligsten Wallfahrtsorte der katholischen Kirche. In Assisi ist der heilige Franziskus beerdigt. Wenn man eine Wallfahrt macht nach Assisi, dann geht man an das Grab des heiligen Franziskus von Assisi. Und was macht man dort?
Man fragt um Hilfe, man betet zuerst zu diesem Heiligen und erhofft sich Hilfe.
Man meditiert und man betet. Und wenn man zu Toten betet, was bedeutet das, wenn man zu Toten betet? Was bedeutet das, wenn man zu Toten betet? Genau, das ist Spiritismus. Das ist Spiritismus. Gott tut nichts, außer er sage es seinen Propheten, seinen Knechten. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken. Und diese Hände sind so lang geworden, dass sie bis nach Flamatt reichen. Um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Sie werden über die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung, diese dreifache Verbindung ist das Gegenstück der dreieinigen Heiligkeit. Denken wir daran. Diese dreifache Verbindung ist das Gegenstück von Gott, von Vater und von dem Heiligen Geist. Hier haben wir diese dreifache Verbindung. Und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung wird jedes Land den Fußstapfen Roms folgen und die Gewissensrechte mit Füßen treten. Also diese Dreieinigkeit wird aus dem Hort der Freiheit, der Religionsfreiheit, einen Ort der Verfolgung machen. Das Buch von Gerhard Badratz über Amerika mit Gewalt in den Gottesstaat kann ich euch nur empfehlen. Vieles von dem, was ich euch gesagt habe, hier ist von hier, von diesem Buch. Kauft dieses Buch, lest dieses Buch, studiert dieses Buch. Auch die Zitate von Ellen G. White, die sind da in diesem Buch. Studiert dieses Buch. Das öffnet uns die Augen. Macht uns bereit. Dieses Buch macht uns bereit. Wir sollen wachen. So wachet nun, da ihr nicht wisst, zu welcher Stunde unser Herr kommt. Und Paulus schrieb in seinem Brief an die Thessalonicher, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn wir die Erfahrung haben, des Diebes in der Nacht, sind wir verloren. Weil der Dieb in der Nacht, der kommt nach dem Ende der Gnadenzeit. Also wir müssen wach sein. Wir müssen die Augen offen halten. Wir müssen die Ohren offen halten. Wir müssen unseren Verstand schärfen. Denn der Gegner kommt mit seinen Versuchungen Und wir werden nicht erkennen, dass das Versuchungen sind, wenn wir nicht wohlgegründet sind im Wort Gottes. Dwight L. Moody hielt eine Evangelisation in Chicago. Ein junger Mann war unter den Zuhörern und Dwight Moody machte am Ende der Predigt einen Aufruf. Dabei beobachtete er einen jungen Mann und er sah, dass in diesem Mann ein Kampf herrschte. Doch dieser Mann antwortete nicht auf den Aufruf, er kam nicht nach vorne. Nach der Predigt fragte Moody den jungen Mann, ob er sein Herz nicht Gott übergeben wolle. Der junge Mann sagte, doch, doch, schon, aber noch nicht jetzt. Ich habe noch andere Pläne. Später sah ihn Moody wieder in Chicago auf der Straße. Er ging zu ihm hin und sprach ihn an und fragte ihn, hast du in der Zwischenzeit dein Herz Jesus übergeben? Da sagte ihm der Mann, nein, nein, noch nicht. Weißt du, ich habe ein Geschäft und mir geht es sehr gut. Ich verdiene sehr, sehr viel Geld und ich habe jetzt noch keine Zeit für Gott. Jahre später, eines Nachts, klopfte es an der Türe von Moody und der Vater stand vor der Türe und forderte ihn auf, schnell mit ihm zu kommen, weil sein Sohn wegen einer schweren Krankheit im Sterben liege und er habe nach ihm verlangt. Moody machte sich sofort auf. Der Vater brachte Moody zu einem der großen nordamerikanischen Seen. Dort bestiegen sie ein Boot und fuhren auf die Privatinsel dieses jungen Mannes. Dort in einem großen, fürstlich gebauten Haus lag der junge Mann ausgemergelt, ein Schatten seiner selbst, nicht mehr fähig, sich zu bewegen, nicht mehr fähig zu sprechen. Moody neigte sich zu ihm und fragte ihn, hast du dein Herz Jesus übergeben? Moody sah, dass der junge Mann etwas antworten wollte. Aber Moody konnte ihn nicht verstehen und wieder versuchte der junge Mann etwas zu sagen. Er verstand ihn nicht. So kniete Moody ans Bett des jungen Mannes, brachte sein Ohr vor den Mund des jungen Mannes und hörte ihn lispeln, die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Und dann starb er. Die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Wie schrecklich. Lasst uns wachen, wachsam sein, damit wir an der Ernte teilhaben können. Lasst uns die Augen offen halten, damit wir die Zeichen Gottes erkennen und sie auch sehen. Lasst uns die Ohren offen halten, damit wir die Stimme Gottes hören. Denn Gott spricht zu uns. Lasst uns den Verstand brauchen, damit wir die Größe und die Fürsorge Gottes erkennen. Lasst uns das Herz offen halten, damit wir in göttlicher Liebe ihn, Jesus, in unser Herz einladen, um bei uns zu wohnen. Jawohl, Gott führt sein Volk. Er hat es immer geführt. Auch wenn es nur 8 Personen waren, die er retten konnte. Er hat sein Volk immer geführt. Gott wird sein Volk auch weiterführen. Gott wird auch diese Gemeinde weiterführen. Und wir müssen uns aber durch ihn führen lassen. Auf Gott ist Verlass. Er hält seine Versprechen sehr genau ein. Möge Gott geben, dass diese Gemeinde erwacht, dass du erwachst, damit der Sommer nicht zu Ende geht und ohne, dass du gerettet bist. Amen. Unser großer Gott im Himmel, wir sind dir so dankbar, dass du in deiner unendlichen Weisheit, in deiner unendlichen Güte und Liebe, in deiner unendlichen Barmherzigkeit an uns gedacht hast und uns einen Erlösungsplan gegeben hast in deinem heiligen Wort. Wir müssen ihn nur suchen und wir können ihn finden. Und wir müssen uns nur um dein Wort interessieren und du wirst uns führen und leiten. Du wirst deinen Heiligen Geist hinter uns stellen, der uns sagt, weiche nicht zur Linken und weiche nicht zur Rechten ab. Herr Gott, Vater im Himmel, wir danken dir, wir loben dich und wir preisen dich, denn du bist groß, mächtig und gütig. Und wir in deine Hände wollen wir unser Herz legen und in deine Hände wollen wir auch unsere Zukunft legen, auch wenn sie noch so düster aussehen mag. Herr, du wirst uns in ein Eden bringen, Herr Jesus Christus, in ein Eden, das bestand, bevor das dieser Sündenfall entstand, Herr. Du führst uns und du leitest uns und wir bitten dich, dass du uns die Kraft gibst, immer auf dich zu schauen. Amen.